Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute wieder miteinander die Gelegenheit, Gottes Wort zu hören. Was soll da eigentlich passieren? Wir können uns für Gottes Reden öffnen und uns wünschen, dass Gott in unser Leben hineinspricht und dadurch etwas bewirkt. Das ist möglich. Und das ist Gottes Ziel und das Ziel der Verkündigung und des Hörens des Wortes Gottes. Vielleicht habt ihr ja beim Kommen zur Kirche oder beim Hinsetzen in die Bank so ein ähnliches Gebet gebetet. Herr, hilf mir, dein Wort zu verstehen und dein Wirken zu erleben. Wenn nicht, könnt ihr das jetzt noch tun. Lasst uns in der Stille beten. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. So hört das Wort Gottes, wie es im Epheserbrief im 2. Kapitel, Verse 17 bis 22 aufgeschrieben ist. Jesus Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Herr segne sein Wort an uns und in unserer Gemeinde. Ihr Lieben, das zweite Kapitel im Epheserbrief ist gefüllt mit großen theologischen Themen und mit eindrücklichen Bildern. Und in allem geht es direkt um unsere persönliche Verbindung, die wir mit Gott haben können. Das ist erstaunlich und entscheidend. Damit es keine Theorie bleibt oder keine wohlklingenden Worte sind, sondern dass sie uns erreichen und etwas in uns bewegen und verändern. Damit wir mit dieser Wahrheit und Wirklichkeit tatsächlich auch leben. Vor 14 Tagen war hier bei der Predigt das erste Kapitel im Epheserbrief dran. Und da haben wir gehört, dass wir Menschen sind, von Gott geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass wir ihn wirklich loben sollen. Und heute hören wir nun in Epheser 2, dass wir schon jetzt einen Platz im Himmel haben und dass Gott selbst unter uns und in uns wohnt. Und das geschieht durch Jesus und durch den Geist Gottes. Auch das mag vielleicht einigen von uns klar sein und es klingt gewohnt, aber hinter solchen Sätzen steckt oft so viel, was da geschehen ist, was uns da geschenkt ist, was wir glauben und womit wir leben können. Gott hat Fakten geschaffen, aus denen eine Realität folgt, die wir im Glauben leben. Und diese Realität wird hier so beschrieben: Du hast einen Platz im Himmel bekommen. Und Gott ist vom Himmel auf die Erde gekommen, um in dir zu leben. Unsere Verbindung mit Gott wird also wie eine Wohngemeinschaft im Himmel beschrieben. Wir sind dort keine Gäste, ohne Bürgerrecht, sondern wir sind jetzt schon Mitbürger der Heiligen und Gottes Mitbewohner. Wir sind Teil auf dieser Erde eines stetig wachsenden Bauwerkes, eines heiligen Tempels, in dem Gott selbst durch seinen Geist wohnt. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle persönlich fragen lassen: Wie lebe ich eigentlich diese Verbindung mit Gott? schon im Himmel und hier auf Erden mit Gott in mir. Manchmal machen wir Menschen das davon abhängig, ob wir uns Gott nahe fühlen oder eher nicht. Ob wir eng mit ihm verbunden sind oder nicht. Manchmal sind wir uns unsicher, wie es überhaupt um unsere Verbindung mit Gott steht. Und andermal ganz sicher. Wenn wir diese großen Worte und Bilder hören, dann ist es wichtig, dass wir dazu von ganzem Herzen Ja und Amen sagen können. Das ist wunderbar, das ist mein Fundament, das ist mein Frieden, mein Zuhause, meine Heimat. Wenn wir so etwas sagen, dann bleiben das nicht fromme Worte, sondern dann bestätigen diese Worte etwas in uns oder sie lassen etwas in uns entstehen. Fakten, die Gott schon geschaffen hat, werden in meinem Leben Wirklichkeit. Darum geht es immer wieder neu und das ist ein überwältigendes Geschehen. Das bringt Veränderungen, das stellt eine Realität her. Und da geht es darum, dass wir es annehmen, dass wir im Glauben daran damit leben. Um das zu verdeutlichen, will ich ein kleines bisschen in dem Kapitel Epheser 2 entlang gehen. Da heißt es am Anfang, Gott ist reich an Erbarmen. Er liebt jeden von uns mit seiner großen Liebe. Stimmt das? Ich denke schon. Zaghaft, ne? Aber das ist die wichtigste Botschaft. Gott ist reich an Erbarmen und liebt jeden von uns mit großer Liebe. Deshalb hat er uns aus Gnade durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet. Und wer das sagen kann, der ist tatsächlich Christ. Es gibt auch ein Gegenteil von diesem Satz. Wer das nicht sagen kann, muss sich fragen, ob er Christ ist. Heißen wir nur so oder leben wir als Christen? Gottes Erbarmen, seine Liebe und seine Rettung haben das in uns bewirkt und etwas verändert. Ich bin durch Glauben aus Gnade durch Jesus Christus gerettet. Das ist Christsein. Und da erzählt der Epheserbrief, was da alles passiert. Wir waren tot aufgrund der Sünde, gefangen in der Art dieser Welt, wie alle anderen Menschen auch, unter der Herrschaft des Teufels, Gott ungehorsam, abhängig von irdischen Begierden, sind wir bösen Gedanken gefolgt und standen unter dem Zorn Gottes. Ich gehe das entlang und sehe, was passiert, wenn sich das ändert. Genau das Gegenteil. Wir sind nicht mehr tot, sondern wir leben. Die Sünde hat keine Macht mehr. Wir sind frei und können uns in dieser Welt abheben und leben unter der Königsherrschaft von Jesus Christus. Wir lassen uns nicht von unserer Gier bestimmen und folgen guten Gedanken und leben ganz unter der Gnade Gottes. Direkt parallel, ihr könnt das nachlesen, in Epheser 2. Und da heißt es zusammenfassend, aus Gnade seid ihr gerettet. Ich hatte schon gesagt, das ist ein Satz, den man bejahen muss, mit dem man etwas anfangen muss. Nicht einfach nur lesen, aus Gnade seid ihr gerettet. Und wir dürfen das sagen und wir dürfen es bekennen und so leben. Aus Gnade sind wir gerettet. Im Vers 8 heißt es dann noch einmal, aus Gnade durch Glauben seid ihr gerettet. Es betont, dass es kein Verdienst ist, dass es nicht aus unserer Kraft geschieht, sondern ein Geschenk Gottes ist. Aus Gnade durch Glauben. Rettung geschieht nicht durch Werke, damit wir uns nicht rühmen können. Rettung ist ein Werk Gottes, sein Geschenk, das Erlösungswerk durch Jesus Christus, das wir im Glauben annehmen können. Es ist ja wichtig, Geschenke anzunehmen und jeden Tag damit zu leben. Und das ist Glauben. Es sind zwei Seiten zu beachten und keine davon zu vergessen. Deshalb empfehle ich eine Formulierung. Ich betone meinen Glauben, weil ich nichts verdient habe. Jetzt habe ich es verdreht. Sorry. Ich betone meinen Glauben auf der einen Seite. Ich betone meinen Glauben daran, dass Jesus alles getan hat. Ich glaube an Jesus, der alles getan hat. Ich betone meinen Glauben und auf der anderen Seite, ich betone seinen Ruhm, weil ich dazu nichts getan habe, weil ich das nicht verdient habe. Ich betone meinen Glauben und ich betone seinen Ruhm. Das ist für mich wichtig, im Glauben die Gnade Gottes zu empfangen. Mit Christus hat Gott uns auferweckt und neues Leben geschenkt und einen Platz im Himmel erworben. So heißt es hier. Mit Christus, was damals geschehen ist, im Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung, hat eine Auswirkung für mein Leben. Mit Christus kann auch ich neues Leben bekommen und einen Platz im Himmel, wenn ich dieses Gnadengeschenk annehme. Dann ist es eine Realität, die jeden Tag gilt und in allen Situationen. Ihr Lieben, wie oft sagt ihr das? Wir sind stolze Besitzer und dankbare, stolze Besitzer eines Platzes im Himmel. Manche haben ja so verschiedene Plätze gemietet oder reserviert, gebucht oder sogar gekauft. Aber das Wichtigste ist, wir sind dankbare und stolze Besitzer eines Platzes im Himmel. Wir dürfen diese Gewissheit haben, diese Sicherheit, diese Hoffnung und damit leben. Wir sind Teil der Wohngemeinschaft im Himmel schon jetzt. Und das bedeutet auch Teil der himmlischen Regierung. Wir sind von Gott selbst da hineingewählt, auch wenn wir jetzt noch auf der Erde leben. Unser Platz im Himmelsparlament steht fest und mit Stimmrecht, nämlich um Gott zu loben und zu preisen, was wir auch hier schon tun. So prägt uns dieser Himmelsplatz. Gott hat uns mit Jesus im Himmel schon eingesetzt, obwohl wir noch hier sind und manches dagegen zu sprechen scheint, was wir erleben, was wir nicht verstehen, wo wir zweifeln, wo wir scheitern. Es stimmt trotzdem. Der Platz im Himmel ist von Gott reserviert. Von Gottes Seite steht es fest. Er hat sich aus Gnade entschieden und zeigt es uns jeden Tag in seiner Güte. Und mit überfließendem Reichtum seiner Gnade, so wird es fast schon übertrieben beschrieben. Weil Gott unvorstellbar gut ist, hat er uns mit Jesus neu geschaffen, um gute Werke zu tun, die er selbst vorbereitet hat. Es geht nur, wenn wir unser Leben mit Jesus gestalten. Und das ist diese Frage, die ich schon am Anfang hatte. Es geht um die Verbindung mit Gott durch Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, jeden Tag und in allen Situationen damit zu leben, wie halte ich die Verbindung mit Jesus fest? Wie nutze ich das? Das Recht, was ich habe. Es verändert gewaltig etwas. Wir können nur mit Jesus so sein, wie Gott es sich gedacht hat. Und der Epheserbrief in diesem zweiten Kapitel benutzt hier ein wichtiges Thema, um das deutlich zu machen. Und zwar wird da plötzlich die Verbindung von Juden und Nichtjuden beschrieben, die durch Jesus zusammengehören und gemeinsam zu Gott gehören. Juden und Christen gehören grundsätzlich zusammen. Deshalb hängt auch hier eine Fahne. Gibt ab und zu mal Diskussionen darüber, ob das ein geistliches oder politisches Statement ist. Es ist zunächst ein geistliches Statement. Christen und Juden gehören zusammen. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft durch Jesus Christus, selbst wenn nicht alle Juden daran glauben. Und es hat auch gesellschaftliche und politische Konsequenzen. So kann man das vielleicht ein wenig andeuten. Und das drängt sich bei diesem Bibelwort einfach auf, auch in der aktuellen Lage darüber nachzudenken. Viele Worte der Bibel sind ja immer zuerst zu Gottes erst erwähltem Volk Israel, den Juden, gesprochen. Im Alten Testament ganz klar, in den Evangelien aber auch ganz viel, wo Jesus hauptsächlich zu Juden spricht. Aber hier im Epheserbrief sind ausdrücklich Menschen angesprochen aus allen anderen Völkern. Wir sind von Geburt an Heiden und gehören zu den Völkern, die keine Verbindung zum Bund Gottes haben, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Und da heißt es, wir sind sogar getrennt von Christus. Es gibt erst einmal natürlicherweise keine Verbindung, weil er ein Jude ist und unter Juden gelebt hat. Wir sind gegenüber diesem Volk Fremde und leben in dieser Welt natürlicherweise ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber jetzt, weil Jesus Christus gekommen ist und die Erlösung gebracht hat durch sein Blut, durch sein leibliches Opfer, durch seinen Tod am Kreuz, ist etwas geschehen. Und da heißt es, dass alle Trennung überwindet und alle Getrennten verbindet. Christus ist unser Friede. Wenn das mal jemand sucht, Epheser 2, Vers 14. Epheser 2, Vers 14, Christus ist unser Friede. Brauchen wir das in uns, in unserem Miteinander, in dieser Welt, angesichts der großen Konflikte, der Perspektiven, die Angst einjagen und bedrohlich sind? Wir waren auch erst fern von Gott, vom Volk Gottes, von der Hoffnung für das Leben und sind jetzt mit Christus in Gottes Nähe gekommen. Und damit sind zwei Teile der Menschheit vereinigt durch Christus. Die trennende Mauer ist abgerissen und die Feindschaft besiegt. Ich finde, es ist wichtig, dass diese Worte hier gebraucht werden. Die Trennung ist abgebaut und dann noch einmal, damit ist die Feindschaft beseitigt. Jesus hat Frieden gestiftet. Menschen aus dem Volk der Juden und aus allen anderen Völkern in dieser Welt, beide verbunden zu einem neuen Leib. Das ist ein endzeitlicher Plan Gottes. Eine Gemeinde, ein Volk zu schaffen aus Juden und für allen anderen Völkern. Und das bedeutet Frieden. Trennung und Feindschaft sind überwunden. Und diese geistliche Grundlegung, die hier beschrieben ist, die hat auch Wirkungen und Bedeutung für die geschichtlichen und aktuellen Konflikte zwischen Israel und allen anderen Völkern oder sagen wir zwischen Israel und allen, die feindlich gegen Israel gesinnt sind. Ich sehe hier eine echte Perspektive und eine Hoffnung. Es gibt grundsätzlich erst einmal Frieden durch Jesus, weil er den Zaun der Feindschaft grundsätzlich abgebrochen hat. Und in vielen Stimmen, die wir heute so leicht hören, von Medien, von Politikern, auch von großen Kirchen, leider, kommt mir vieles vor wie eine grundsätzliche Feindschaft, feindliche Stimmung, Unterstellung, Verurteilung gegen Israel. Als Volk, als Land, als Glaubensgemeinschaft. Das lässt sich nicht einfach so trennen. Viele menschliche, politische und auch kirchliche Friedensbemühungen, wie sie genannt werden, richten sich schnell unverhältnismäßig stark, richtend gegen Israel. Da braucht man nur die offiziellen Zeitungen und Nachrichten anschalten oder aufschlagen. Anti-Israelismus oder Antisemitismus, da klingt für mich das Wort Feindschaft mit. Und in den letzten 8 Monaten ist vielleicht besonders viel davon deutlich geworden, was eigentlich in Menschen, in Gesellschaften, auch in Regierungen an Feindschaft vorhanden ist. Einiges ist zu lesen darüber und wir Christen haben da vielleicht auch noch ein paar andere Quellen und ich suche da auch manches. Und da ringe ich darum mit der Frage, was bedeutet das jetzt für mich als Christ in Deutschland? Was ist für mich wichtig? Was kann ich tun? Was soll ich sagen? Wo ist mein Platz? Und am stärksten ermutigen mich da Beispiele von Christen in aller Welt und am stärksten die im Land Israel oder im Nahen Osten überhaupt unterwegs sind, die dort ihren Dienst tun als Gemeinde oder auch als einzelne Christen und dort allen Menschen, Juden und Arabern helfen, zur Seite stehen. Und das aus der Motivation heraus, dass sie wissen, Jesus ist unser Friede. Er hat alle Feindschaft abgebaut. Ich lese von einigen Werken, die nicht aufhören, den Menschen zu dienen, auf beiden Seiten des Krieges. Ich habe gelesen von 2 Christen, 2 Männern, die gemeinsam gebetet haben. Dieses Gebet habe ich schriftlich. Einer ist Araber, ein anderer Jude. Und beide kennen Jesus und haben gemeinsam angesichts des Krieges und aller Not, die damit verbunden ist, auf allen Seiten gebetet. Das ist wirklich hilfreich zu sehen in allem, was wir hören. Und das hat etwas mit Epheser 2 zu tun. Christus ist unser Friede, die Feindschaft ist abgebaut. Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und denen, die nahe sind. Euch, die ihr fern wart, das sind auch wir heute und alle Völker in der Welt. Und denen, die nahe waren, das ist das Volk Israel. Dazu gehören für mich alle Juden in der ganzen Welt. Und Paulus schreibt im Vers 18, durch Jesus haben wir alle beide. Das ist ganz wichtig, dass das steht. Er als Jude und die, zu denen er spricht. Durch Jesus haben wir alle beide freien Zutritt zum Vater durch Gottes Geist. Da wird tatsächlich eine Teilung überwunden und das Evangelium als Friedensbotschaft für alle Menschen wird deutlich, wird stark, kann seine Kraft entfalten. Jesus ist Friedensstifter und nur durch ihn können wir selbst Veränderung erfahren, sodass Frieden entsteht mit meinen Mitmenschen und unter Völkern. Dinge, die sonst uns beherrschen, verlieren ihre Macht. Die Sünde, der Tod, der Teufel und die Gnade gewinnt Macht über uns. Die Herrschaft von Jesus Christus breitet sich auf. Wir leben als Wohnberechtigte des Himmels. Das ist eine Aussicht, die nicht nur eine vage Hoffnung ist, sondern ein garantiertes Recht, das wir jetzt schon nutzen. Wenn wir unsere Rettung annehmen, haben wir eine lebensverändernde Perspektive. Nicht nur eine Ewigkeitsperspektive. Schon jetzt fängt es an, dass wir wissen, wo wir hingehören. Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Teil der Gemeinde Gottes, das am Ende aus Heiden, Völkern und Juden besteht. Wir sind Teil der Gemeinde Gottes, ein Bauwerk, das Gott selbst baut und das größer ist als jede einzelne Gemeinde oder jede einzelne Kirche in dieser Welt. Und das Fundament sind die Apostel und die Propheten. Neues und Altes Testament. Und der Eckstein ist Jesus Christus. Von ihm wird alles ausgerichtet und auf ihn zielt alles hin. Auf dieser Grundlage kann das Bauwerk wachsen zu einem heiligen Tempel. Und dieser heilige Tempel ist dazu da, dass Gott dort gegenwärtig ist, mitten unter uns wohnt. Und dann gibt es noch einen Schritt mehr. Jeder Einzelne, der Teil dieses Tempels ist, ist auch ein Tempel, dass Gott in uns wohnt. Gott nimmt Wohnung durch seinen Geist in uns. Gott selbst bekommt Wohnrecht in uns. Er lebt wirklich hier, in mir, in dir, unter uns. Mir gefällt an diesem zweiten Kapitel im Epheserbrief diese Gleichzeitigkeit, diese Betrachtung von zwei Seiten. Du hast einen Platz im Himmel bekommen und Gott erfüllt uns hier auf Erden. Wenn wir das im Glauben empfangen, dass wir gerettet sind und dass es Auswirkungen hat, dann sind es diese beiden Dinge. Ich im Himmel, Gott in mir. Ich bin gerettet aus Gnade durch Glauben, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Deshalb habe ich meinen Platz im Himmel. Und wenn ich mich auf dieser Erde weit weg fühle vom Himmel und es alles anders aussieht als himmlisch, dann will Gott mir ganz nahe sein und sagt uns, ich habe dich eingebaut in meinen Tempel auf Erden und du bist ein Tempel und ich wohne in dir. So groß ist Gottes Gnade, eigentlich unvorstellbar. Jetzt schon einen Platz im Himmel und jetzt schon Gott mitten unter uns, in uns. Durch Jesus und durch seinen Geist ist jeder, der das annimmt, eingesetzt als Himmelsbürger und gleichzeitig aufgebaut als Tempel Gottes auf Erden. Amen.